Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Die Generation Corona und ihre Zukunftsperspektiven, das ist heute unser Thema. Wir reden über und mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und mit Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Corona hat ja unser aller Leben so ein bisschen durcheinander geschüttelt und natürlich auch das Leben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und die schauen natürlich auf die Zukunft nochmal mit einem etwas anderen Blick, nämlich mit dem Blick, der verbunden ist mit der eigenen Zukunftsperspektive. Wie gehen Sie in die Berufs- und Karriereplanung in einer Zeit, in der viele Dinge plötzlich nicht mehr so planbar sind, wie das noch vor einem halben Jahr vielleicht schien? Die aktuelle Situation jedenfalls macht schwierig mit der Berufs- und Karriereplanung. Zum Beispiel sinkt die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen und die Verfahren zur Studienplatzbewerbung haben sich schon ein bisschen geändert. Das sorgt natürlich für Verunsicherung, das sorgt für Fragen. Und diese Fragen wollen wir aufgreifen und besprechen mit Ihnen. Und wir freuen uns, wenn Sie anrufen. Und wir schauen mal, was an Fragen und Erfahrungen zusammenkommt. Wie erleben Sie diese Phase der Orientierung oder auch Orientierungslosigkeit? Wie gehen Sie mit diesen Unsicherheiten, die aufgekommen sind, um? Wo finden Sie Informationen zu möglichen Ausbildungs- oder Studiengängen, die interessant sind? Und wo gibt es vielleicht auch Probleme, von denen Sie gehört haben und über die Sie gerne reden wollen? Darüber wollen wir mit Ihnen diskutieren. Und ich freue mich, wenn Sie anrufen. Allerdings nicht alleine freue ich mich, denn ich habe Gäste und darf die ganz herzlich begrüßen. Zum einen Jan Zinal von der Bundesschülerkonferenz, Schülerinnen- und Schülerkonferenz in Berlin. Dann Johannes Wilbert, er ist Leiter des Instituts für Berufswahl in Wetter an der Ruhr und Christopher Meyer, zugeschaltet per Telefon, Geschäftsführer mit dem Zuständigkeitsbereich Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer zu Köln. Ihnen dreien herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind.
Vielen Dank, gerne.
Herzlichen Dank, hallo.
Herr Zinal, lassen Sie uns beginnen, denn Sie sind gewissermaßen einer derjenigen, mit denen und über die wir heute reden wollen. Jemand, der gerade einen Ausbildungsschritt zu Ende bringt oder gebracht hat, nämlich das Abitur, und jetzt in der beruflichen Neuorientierung steckt. Wie ist Ihre Situation? Vor welchen Fragen stehen Sie oder welche Entscheidungen haben Sie vielleicht auch schon getroffen?
Ja, die Entscheidungsfindung über meine berufliche Zukunft oder beziehungsweise über meinen Werdegang war doch ein bisschen holprig. Ich habe mich anfangs, also ich lebe in Baden-Württemberg, auf duale Studiengänge beworben. Und nach, wo dann so in der Phase, wo dann die Abiturprüfung angestanden sind, kamen dann laufend die Absagen mit der Begründung, wir können leider aufgrund von Corona keinen dualen Studenten einstellen. Das war in ganz vielen Unternehmen in Deutschland. Ich musste mich dann für den zweiten Weg entscheiden, das Studium anzustreben. Das war jedoch auch sehr schwierig, weil mir die Fristen mit der Auswahl quasi, also ich habe mich an einer Universität beworben, da hätte ich eine Entscheidung gekriegt Ende Juli, ob ich einen Studienplatz bekomme. Jetzt habe ich mich für eine private Hochschule in Baden-Württemberg entschieden, aber es war doch ein sehr langer Weg, darüber nachzudenken, was will ich, wie muss ich jetzt umdisponieren, und ja.
Wer hat Sie beraten? Wo haben Sie Informationen herbekommen können? Schule fand ja auch seit März nicht mehr statt. Das heißt, da fiel zumindest der direkte persönliche Kontakt ja dann auch aus.
Also ich muss ehrlich sagen, die Entscheidung habe ich selbst getroffen. Ich habe mich selbst informiert im Internet. Ich habe mich zwar zu einzelnen digitalen Infotage, sage ich jetzt mal, angemeldet und mir mal die Hochschulen angeschaut, wo mir zugesagt haben, aber eigentlich habe ich mich selbstständig darüber informiert.
Wohin geht's? Sie haben schon gesagt, eine private Hochschule. Was machen Sie genau dann ab Herbst?
Vermutlich gehe ich an die Karlshochschule nach Karlsruhe. Das ist noch nicht ganz sicher, aber ich bin davon fest überzeugt und werde da International Business studieren mit Intercultural Management als Ausrichtung.
Das ist ein klares Ziel, das Sie haben, Herr Wilbert. Ich hatte gesagt, Sie sind Leiter eines Instituts für Berufswahl, beschäftigen sich quasi mit dem Coaching von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wenn die im Moment zu Ihnen kommen oder mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wonach fragen die? Was sind die häufigsten Beratungswünsche?
Die Beratungswünsche als solches haben sich eigentlich nicht erstmal in der Grundsubstanz geändert. Die wesentliche Frage, die mir erstmal gestellt wird, ist, können Sie mir vielleicht helfen, dass ich mich besser reflektieren kann, wo eigentlich meine Stärken liegen, wo meine Motivationen liegen, in der Frage, wer bin ich? Und ich denke, das ist auch erstmal ein ganz wichtiges Kriterium, denn gerade jetzt in Zeiten von Corona Da braucht es schon einiges an Selbstbewusstsein, um mit der Situation umgehen zu können. Bei Herrn Ziema konnte man sicherlich hören, eben, dass er sehr viel Eigenständigkeit an den Tag gelegt hat und hat auch versucht, eigenständig zu einer eigenen Entscheidung zu finden. Das fällt aber den Schülern nicht immer leicht. Denn in der Schule, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da geht es mehr darum, was soll ich lernen? Aber in der Berufsorientierung, da geht es mehr darum, was will ich später einmal machen? Also vom Sollen zum Wollen. Und das ist einfach nicht ganz einfach, denn für das wirkliche Wollen, da braucht man auch Selbstbewusstsein. Und das fehlt vielen Jugendlichen, selber bewusst zu sein, wo ihre Stärken liegen.
Wenn Sie sagen, es geht um Selbstbewusstsein, es geht um Zielstrebigkeit, ist das eine Altersfrage?
Also diese Frage nach dieser Zielstrebigkeit, da muss man auch differenzieren zwischen Jungen und Mädchen. Oder wenn ich Jungen, Erwachsenen, männlicher oder weiblichen Geschlechts. Bei Jungs ist es so, dass es sich oftmals ein wenig später in Gang setzt als bei Mädchen. Mädchen sind da öfters, sind sie sehr zielstrebiger oft als Jungs. Also das kann man schon feststellen. Aber ich würde jetzt nicht generell sagen, dass das jetzt nicht schon veranlagt ist in dem Alter. Aber das sind auch erste Entwicklungsschritte. Ich glaube, wir Erwachsenen müssen sehr viel, auch die Eltern spreche ich jetzt damit an, wir müssen sehr viel Respekt haben, vor welch wichtiger Entscheidung die Kinder stehen, also die jungen Erwachsenen. Denn das ist eigentlich für die jungen Erwachsenen die wichtigste und elementarste Entscheidung, die sie bisher in ihrem Leben treffen mussten. Und das ist mit Respekt zu betrachten.
Christopher Meyer als Geschäftsführer für Aus- und Weiterbildung einer Industrie- und Handelskammer, einer großen IHK, nämlich der zu Köln, bieten Sie auch Beratung an, aber da geht es dann häufig, glaube ich, schon sehr konkret um bestimmte Branchen, um bestimmte Ausbildungswege, die in Frage kommen. Auch bei Ihnen laufen im Moment die Telefone heiß. Was sind die Ihnen am häufigsten gestellten Fragen?
Also es ist auch, wie gerade schon Herr Wilbert gesagt hat, das ist ganz entscheidend unter dem Motto, was kann ich eigentlich, wo sind meine Stärken? Da muss man schon sagen, dass viele Jugendliche das nicht wissen, weil das auch irgendwie, manchmal habe ich so den Eindruck, auch in den Schulen nicht vermittelt wird. Es wird, die Jugendlichen können einem eher sagen, was man alles nicht gut kann, weil man da irgendwie die schlechten Noten kriegt. Das ist zum einen Thema. Und dann geht es natürlich hinterher schon darum, welche Berufsfelder gibt es eigentlich überhaupt? Und da ist es halt so, da stellen wir immer wieder fest, dass sich viele oder beziehungsweise die Hälfte der Schülerinnen und Schüler oder jungen Erwachsenen sich eigentlich immer noch weiter für 10 Berufe interessieren. Und es gibt aber ganz viele Berufe in Deutschland, also es gibt noch rund 350 insgesamt und 16.000 verschiedene Bachelorstudiengänge, also ein umfassendes Feld. Und da versuchen wir, ich sag mal, auch wegzukommen von diesen üblicherweise 10 Berufen, sondern ich sag mal auch zu anderen Berufen, wo vielleicht auch genauso spannende Felder möglich sind, die aber unbekannter sind und wo vielleicht auch der Mitbewerberdruck geringer ist. Und was wir jetzt gerade haben, ist natürlich, wir haben so eine Bewerbungsphase, ist bei uns, so würde ich sagen, auch bei den Unternehmen, so 2-3 Monate nach hinten verschoben. Also die Zeit, März, April, Mai, ist so ein bisschen durch Corona natürlich so ein bisschen verloren gegangen teilweise. Und das versuchen wir jetzt gerade aufzuholen. Und vor allen Dingen auch bei den Betrieben stellen wir fest, dass diese jetzt extrem schon stark uns ihre Stellen melden und jetzt auch die Sommerpause nutzen wollen, weil es jetzt wieder aufwärts geht. Und übrigens auch in der Gastronomie, die da schon relativ Schwierigkeiten hatte, dass da schon Stellen gemeldet werden. Also von daher, es gibt zwar weniger Stellen, aber wir haben so viele offene Stellen wie in den letzten Jahren zu dem Zeitpunkt noch nie. Also von daher, da geht noch jede Menge.
Das heißt aber, um das nochmal ganz klar zu machen, es ist noch nicht zu spät, sich zu bewerben. Und dieses, was ja viele Menschen im Kopf haben, Ausbildungsbeginn 1. August, das ist jetzt noch ein paar Wochen hin. Dieser Termin ist auch nicht so sakrosant und heilig, dass man den nicht auch 1 oder 2 Monate vielleicht nach hinten schieben könnte. Corona macht es möglich oder nötig?
Also ich habe das in der Anmoderation schon aufgeschrieben. Sie haben ja gesagt, am 1.8. beginnt das neue Ausbildungsjahr. Das ist so. Aber Sie können auch ohne Probleme am 1.9., am 1.10., am 1.12. die Ausbildung beginnen. Also da muss man vielleicht mal einmal kurz mit der Berufsschule sprechen, aber ich sage mal, von Seiten einer IHK ist das überhaupt kein Problem. Und wir werden auch in diesem Jahr viele Ausbildungsverträge oder mehr Ausbildungsverträge haben, die vielleicht 4, 6, 8 Wochen später eingetragen werden. Und das ist überhaupt kein Problem.
Herr Wilber, also
dieser 1.8. ist nicht in Stein gemeißelt, das ist ganz wichtig.
Wichtiger Hinweis tatsächlich. Herr Wilbert, wir haben gerade von Herrn Meyer gehört, es gibt so eine Verengung, so eine enge Perspektive auf einige wenige Ausbildungsberufe. Er sagte, 10 über den Daumen sind das, für die sich alle möglichen Menschen interessieren und für alle anderen interessiert sich kaum jemand. Erleben Sie das auch so?
Ja, gut, dass Sie da einhaken, Herr Himmelrath. Ich hätte da sonst auch eingehakt. Also aus meiner Praxis, wenn ich in Schulen bin und mache dort Workshops, und da gibt es bei mir ein Arbeitsblatt, das ist so aufgebaut, schreibt mal 5 interessante Berufe hin. Und wir machen dann ein paar interessante Reflexionsübungen, und Sie brauchen als eine Basis 5 interessante Berufe, die Sie persönlich interessieren. Und da gebe ich dem Herrn Meyer absolut recht. Es gibt viele Schüler, die sind nicht in der Lage, alleine 5 Berufe zu benennen, die sie interessieren könnten. Und da haben wir nämlich etwas, und da komme ich wieder nochmal auf das Bildungssystem zurück, was ich eben auch angeschnitten habe mit dem Sollen und mit dem Wollen. Wenn ein Mensch in der Bildung herangebildet wird, interessensorientiert, dann kann er letztendlich auch so eine Frage, könnte er beantworten. Aber der Unterricht, der ja meistens stattfindet, ist ja nicht interessensorientiert. Also insofern sind Sie schon mit der Frage überworfen, was könnte mich denn interessieren? Weil Sie werden nicht danach gefragt. Und das ist das Problem.
Wie war
Darf
das
ich
bei
da mal
Ihnen? Ja,
kurz
Herr Zina, wie war
einhaken?
das bei Ihnen? Genau, das ist ja die spannende Frage.
Also, dass man, also ich muss da ein bisschen einhaken. Stellen Sie sich mal vor, Sie studieren International Business. Zeigen Sie mir doch mal 5 Berufe auf, die ich daraus machen könnte. Wenn ich jetzt einem Schüler oder einer Schülerin sage, schreib mir mal deine 5 Lieblingsberufe auf oder Berufe, die du dir vorstellen kannst, dann ist das ja ein, ich sage jetzt mal, ein schmaler Grat. Ja, also wenn ich aufschreibe, ich möchte Lufthansa-Pilot werden, dann weiß ich, wie der Werdegang ist, dass ich eine Pilotenausbildung machen werde und dass ich dann der Lufthansa-Pilot bin. Wenn ich jetzt aber International Business studiere, und es ist ja in der Wirtschaft ein Wandel, stetiger Wandel, das heißt, ich kann mir den einen Beruf aufschreiben, aber entscheide mich dann 2 Jahre später für einen anderen. Und ich muss ehrlich sagen, in den Schulen, Schule, klar, zur Interessensvertretung ist es natürlich gedacht, aber mir fehlt in den Schulen konkret die Beratung, welche Möglichkeiten ich habe. Ich fange nicht erst bei den Berufen an, zum Beispiel, ich kann eine Ausbildung machen, ich kann ein duales Studium machen, ich kann ein normales Studium machen. Und zum Sagen, unser Bildungssystem hat Lücken. Wir sind dafür da in der Schule, um unseren Wissenshorizont so zu erweitern, dass wir einen Beruf erlernen können. Und diejenigen, die uns dann quasi dahin begleiten sollen, neben den Lehrkräften, den Eltern sind einfach an die zum Beispiel Agenturen, die Organisation. Und das allein auf die Schule zu schieben, Schule ist dafür da, die Interessensvertretung auszuloten, mag ich ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, es herrscht Zeitdruck in der Schule. Also gucken Sie sich mal unsere Bildungspläne an im Land. Dafür ist jetzt nicht Zeit. Und wir haben uns als Bundesschülerkonferenz da auch klar positioniert, dass Berufsorientierung verstärkt stattfinden sollen in den Schulen.
Da haben wir jetzt schon jede Menge Diskussionsstoff. Wenn wir über 10 oder vielleicht auch nur 5 Ausbildungsberufe sprechen, die jungen Erwachsenen oder Jugendlichen interessant erscheinen, dann bin ich mir relativ sicher, dass der Ausbildungsberuf, von dem wir jetzt hören, garantiert nicht auf dieser Liste steht. Meine Kollegin Katharina Mild hat nämlich in Bremen eine junge Frau kennengelernt. Chiara heißt sie. Hat mit der 10. Klasse den mittleren Schulabschluss erworben und sich dann tatsächlich, nein, eigentlich vorher schon, für einen Beruf entschieden, der wirklich auf dieser Liste nicht vorkommen wird.
Dass sie Bestatterin werden will, weiß Chiara schon seit sie 14 Jahre alt ist. Für eine Jugendliche ein vielleicht etwas ungewöhnlicher Berufswunsch, ausgelöst aber durch einen ganz gewöhnlichen Teenie-Film.
Laut meiner Mutter liegt es an einem Film, den ich geguckt habe, My Girl. Ich weiß nur, da habe ich das erste Mal gesehen, dass es diesen Beruf gibt. Und mein erstes Praktikum, was ich von der Schule aus machen musste, habe ich dann bei einer Bestatterin gemacht. Und ja, da war ich mir dann halt noch sicherer, weil mir auch die Vielfältigkeit an dem Beruf gefallen hat.
Ein Bestattungsinstitut, in dem sie ein Praktikum machen kann, konnte Chiara allerdings nur mit großer Mühe finden. Die meisten Betriebe fanden sie schlicht zu jung. Chiara absolviert deshalb im Laufe der Jahre in ein und demselben Unternehmen insgesamt 3 Praktika. Je länger sie dort ist, desto mehr trauen die Kollegen ihr zu und desto mehr Erfahrung kann sie sammeln. Als dann die Ausbildungsplatzsuche ansteht, geht es für Chiara plötzlich ganz schnell.
Ich habe nach ein paar Instituten geguckt, habe aber tatsächlich als erstes mal nur zu meinem Favoriten eine Bewerbung geschickt und habe da dann halt auch direkt den Platz bekommen. Also das war ja um einiges leichter.
Dieses Bestattungsinstitut hat es Chiara besonders angetan, weil es individuelle Bestattungen anbietet und auch auf Umweltfreundlichkeit achtet. Für Chiara, die auf einem Bremer Bauernhof aufgewachsen ist, ein wichtiges Kriterium. So hat sie ihren Platz schon früh und lange vor Corona sicher. Sorgen, dass der vom Virus bedroht sein könnte, macht sie sich nur kurz.
Ich hatte am Anfang schon ein bisschen Sorge, als ich gehört hatte, dass dann halt auch viele Ausbildungsplätze gefährdet sind. Aber ich denke, ich habe mir dann einen relativ sicheren Beruf ausgesucht. Deswegen hat sich eigentlich nichts großartig geändert.
Systemrelevanz, also auch hier ein Garant dafür, dass der Betrieb uneingeschränkt weiterläuft, es keine Kürzungen gibt und auch Ausbildungsplätze sicher sind. Auch wenn sich im Ausbildungsalltag für Chiara vielleicht doch das ein oder andere ändern wird.
Es wird wahrscheinlich schon vieles auf mehr Distanz ablaufen müssen. Die Beerdigungen werden wahrscheinlich mit weniger Gästen sein. Und ja, man muss viel mehr noch als sowieso schon auf Hygiene und sowas achten. Was ja sowieso in dem Beruf schon wichtig ist, dass man darauf achtet, wenn man dann auch mit den Verstorbenen Kontakt hat. Aber ich denke, es wird noch wichtiger und noch verschärfter auch die Regeln sein.
Auch ob die Berufsschule normal oder erstmal digital stattfinden wird, weiß Chiara noch nicht. Aber eigentlich ist ihr das auch egal. Der Beruf mit seiner Vielseitigkeit bleibt der gleiche.
Also man hat ja Büroarbeit, dann hat man das mit den Verstorbenen umgehen und Deko und ja, da drin dann halt auch die Kreativität teilweise. Und was ich eigentlich total schön finde, ist tatsächlich dieses Menschenhelfen, auch wenn manchmal nicht ein direktes Dankeschön kommt, weil man denkt ja nicht immer dran in so einer Situation, sich dann auch bei den Leuten zu bedanken. Aber ich finde es einfach schön zu sehen, wie erleichtert die Menschen dann danach sind und dass man dann halt auch wirklich sieht, man konnte helfen.
Deshalb wünscht sich Chiara für ihre Ausbildung eigentlich auch nur die ganz normalen und ganz praktischen Dinge.
Ich wünsche mir einfach, dass es gut läuft und dass ich es durchziehen kann und ich mich immer gut mit den Leuten da verstehe. Und dass ich alles schaffe mit der Berufsschule. Und genau, bei der Berufsschule wird sich nämlich viel ums Kaufmännische drehen. Also da ist das Thema weniger Bestattung, mehr Kaufmännisches.
Chiara und ihre Perspektive, Bestatterin zu werden, Katharina Mild hat sie porträtiert. Herr Meier, wir haben eben gesprochen über Felder, Bereiche, in denen es noch Chancen gibt. Sie haben gesagt, es gibt vergleichbar zu anderen Jahren um diese Jahreszeit noch viel mehr freie Ausbildungsplätze als sonst. Welche Bereiche betrifft das? Bestatter sind jetzt nur ein kleines Segment, in dem wir uns bewegen. Sie hatten eben angedeutet, auch in der Gastronomie zum Beispiel.
Also Gastronomie ist natürlich nochmal ein Bereich, der vor drei Monaten natürlich völlig brach liegt, der jetzt so langsam wieder hochkommt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, wo wir Angebote haben, ist natürlich im kompletten kaufmännischen Bereich. Das ist der Kaufmann oder die Kaufleute für Büromanagement. Es ist der Einzelhandel. Es ist auch das Thema großen Außenhandelsmanagement, die Kaufleute für großen Außenhandelsmanagement, aber auch das Thema Lagerlogistik. Das sind so bei uns im Moment, zumindest in Köln und das, was ich rausgehört habe bei den Kollegen, auch überregional, da die Bereiche, die gut laufen. Das sind aber auch, muss man wirklich so sagen, die Berufe, die auch in den letzten Jahren immer stark gelaufen sind. Und wenn Sie jetzt gerade nach den Berufen gefragt haben, wo es gut aussieht, dann kann ich Ihnen auch gleich die Frage beantworten, wo es schlecht aussieht. Wie gesagt, bei der Gastronomie, die holt jetzt auf. Aber ich sag mal, das Thema Veranstaltungsbranche, also Veranstaltungskaufmann, Veranstaltungstechniker, glaube ich ehrlich gesagt, dass in diesem Jahr da nicht mehr viel passieren wird, genauso wie im Tourismusbereich. Also das wird jetzt vielleicht jetzt wieder anziehen, weil die ersten reisen ja auch wieder und fliegen auch wieder. Aber viele Reisebüros haben, glaube ich, im Moment genauso wie die Veranstaltungsbranche, Messebau etc. pp. Im Moment noch andere Sorgen, als ich sag mal, sich neue Azubis einzustellen. Das muss man sagen. Aber ich sag mal, in ganz vielen anderen Bereichen, ich kenne sogar Unternehmen, die jetzt sogar sagen, jetzt stelle ich sogar ein, zwei Azubis mehr ein, weil ich jetzt Azubis bekomme oder beziehungsweise vielleicht nicht so einen hohen Konkurrenzdruck habe und mir dann ein bisschen, ich sag mal, was für den Thema Fachkräftemangel, weil den Fachkräftemangel haben wir weiterhin. Also es wäre, glaube ich, doof, trotz Corona zu sagen, wir haben den Fachkräftemangel nicht mehr. Und ich glaube, dass wir in einem Jahr wieder über den Fachkräftemangel reden werden.
Wie machen wir das denn, Herr Wilbert, wenn jetzt ein Jugendlicher zu Ihnen kommt, eine Jugendliche und wir haben das ja eben gehört, relativ schmale persönliche Perspektive erstmal hat, vielleicht zwei, drei Berufe nennen kann, von der sie sagt, ja, das wäre was. Wie machen wir das oder wie bekommen Sie das hin, dass diese Jugendliche diese Perspektive erweitert, dass sie auf andere Ideen kommt? Welchen Weg gehen Sie?
Es gibt zwei Wege und der eine baut auf den anderen auf. Der erste Weg ist erstmal, die eigene Perspektive zu entwickeln. Das heißt, die Frage zu beantworten, wer bin ich, also was habe ich für Kompetenzen, wo liegen meine Stärken, was motiviert mich und was treibt mich wirklich an. So, und das, was mich wirklich antreibt, das ist so wichtig. Ich komme nochmal auf das Beispiel eben, was wir gehört haben von der Chiara. Chiara hat da eine Entscheidung getroffen. Und mir wird es auf die Nägel brennen, Chiara nämlich die Frage zu stellen, wann hattest du das erste Mal mit dem Tod eine Erfahrung? Und ich habe fast die Vermutung, dass sie ein gewisses Erlebnis dort hatte mit dem Tod, was sie positiv gestimmt hat. Und da ist diese innere Entscheidung, weil wir haben gehört in dem Interview, sie weiß es seit ihrem 14. Lebensjahr. Und ich vermute, da ist etwas vorhergegangen. Und so etwas haben wir alle, wir Menschen. Aber das müssen wir erst einmal herausfinden, wo wirklich die Motivation liegt. Das ist der erste Teil. Dann machen sehr viele Berufsberater, ich möchte mal sagen, den Fehler, ich drücke mich mal vorsichtig aus, dass der Herr Zienal da ruhig bleiben kann. Also den Fehler, dass man dann Tipps gibt. Also mach doch das oder das. So, und das ist sehr, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, weil in dem Moment bin ich ja dem Beratenden, bin ich ja überlegen, weil ich das Wissen von den Berufen habe und er nicht. So, und ich gehe dann halt in dieser zweiten Phase so vor, dass ich eben das, was Herr Zienal auch angedeutet habe, erstmal die Wissenslücke ein bisschen schließe, was es eigentlich alles für Berufe gibt. Und da habe ich festgestellt, das, was Herr Meyer auch angedeutet hat, es gibt ja eine inflationäre Entwicklung von Möglichkeiten und da kann ja niemand mehr den Überblick haben. Und da habe ich eine Genialität festgestellt. Es gibt in der Grundlage 25 Themenfelder. Und diese 25 Themenfelder sind so die Grundlage, dass ich garantieren kann, es gibt kein 26. Themenfeld. Und aufgrund dieser 26 Themenfelder kann jeder junge Erwachsene, das klingt ja überschaubar, kann er selber aussortieren, welches dieser 25 Themen interessiert mich denn. Und es ist natürlich wichtig, dass ich jetzt eine gewisse Wissensgrundlage bei dem jungen Erwachsenen bilde, indem er erstmal diese 25 Themen kennt. Und dann kann er ja aufgrund seiner Interessen und seiner Fähigkeiten auch besser entscheiden, was könnte zu mir passen.
Wie lange dauert so eine Beratung? Wie viel Zeit muss man? 4 Stunden. Also das ist schon an einem Tag zu machen. Das ist kein Prozess von 3 oder 4 Wochen.
Nein, das geht in 4 Stunden. Bei jungen Erwachsenen geht das sehr schnell. Bei Erwachsenen ist es anders. Mhm. Aber bei jungen Erwachsenen geht so etwas in 4 Stunden. Und ich finde, das ist zeitlich sehr effizient.
Da kriegt man ja Darf sogar diesen Monat noch was raus. Ja klar, Herr Zienal.
Ich glaube ganz zynisch nicht, dass man in 4 Stunden einem Jugendlichen quasi schon ausloten kann, welche Berufs- oder welches Berufsfeld er anstreben wird. Ich glaube, das ist ein sehr langer Prozess. Und deswegen werden wir jetzt oder merken wir jetzt einfach die ganze Sache auch im Studium, dass sich alles nach hinten verschiebt. Ja, also ich bin der Meinung, das braucht einen sehr langen Vorlauf, eine sehr lange Vorlaufzeit. Es ist ein langer Prozess. Also da muss ich leider Ihnen da nicht zustimmen und ehrlich gesagt auch widersprechen. Ich glaube, man braucht mehrere Stunden und Tage, ehrlich gesagt, weil es beginnt ja nicht nur auszuloten, welches Berufsfeld. Also erstmal die Möglichkeit, wie komme ich denn eigentlich zu diesem Beruf? Was für Möglichkeiten nach der Schule haben Sie ja nicht denn gleich den Beruf erlernt? Ja, Sie haben ja die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen oder über einen Studiengang diesen Beruf zu erlernen. Und das halte ich für sehr, sehr schwierig aktuell. Und das ist ein ganz großes Problem, dass wir sagen, okay, in 4 Stunden, entweder Wirtschaft, Technik oder so, erstmal zu sagen, zum Beispiel zu sagen, ein virtuelles Praktikum oder so, erstmal an dieses Berufsfeld antasten in Form von Broschüren. Oder rein in Zeitschriften zu sagen, guck mal, diese Berufsfelder gibt's, ich halte davon wenig. Ich finde, man muss die Schülerinnen und Schüler da rantasten, ranfühlen lassen und sagen, hey, guck mal, in diesem Berufsfeld gibt's zum Beispiel ein virtuelles Praktikum. Gemeinsam das anschauen, aber in 4 Stunden, das kann ich mir leider schwer vorstellen. Also bei mir hat's über ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich erstmal zu dem Schluss kam, was will ich überhaupt machen? Und das hat nicht in 4 Stunden funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen.
Langsames Herantasten oder schnelles und effektives Durcharbeiten. Jan Zienal von der Bundesschülerkonferenz sagt, Berufswahl ist ein langer Prozess. Man braucht mehrere Monate vielleicht dafür, muss sich viel Zeit nehmen. Johannes Wilbert, Leiter des Instituts für Berufswahl in Wetter an der Ruhr, sagt, nee, das geht ganz schnell, kann man im Grunde innerhalb von einem Nachmittag erledigen, zumindest eine erste Orientierung geben. Christopher Meyer ist Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer zu Köln. Sie sind jetzt der Schiedsrichter. Welche Strategie würden Sie bevorzugen?
Also ich meine, die Strategie, sich ein Dreivierteljahr damit zu beschäftigen, ist natürlich toll. Aber die Erfahrung zeigt leider, dass sich viele junge Leute oder junge Erwachsene sich damit leider nicht ein Dreivierteljahr beschäftigen, sondern auf einmal ist das Zeugnis da. Und die dann überlegen, irgendwann im Juni eines Jahres, was mache ich denn eigentlich? Und da bin ich dann eher bei Herrn Wilbert, dass ich dann sage, dass ich da zumindest, ich sag mal, mir mal einen Nachmittag überlege, was kann ich denn da machen? Und dann daraus, ich sag mal, einen Prozess, den man dann vielleicht ein bisschen schneller durchstartet. Ich sag mal, ob das jetzt, ich sag mal, wenn wir nicht Corona hätten, würde ich sagen, die Sommerferien vielleicht nutzen, um nochmal eine Woche irgendwo ein Praktikum zu machen, um das Beispiel von gerade eben mit der Bestatterin aufzugreifen. Die hat sich halt auch mehrere Praktika gemacht. Und das ist auch der eigentlich der Königsweg. Jetzt müssen wir überlegen, wie das während Corona vielleicht wegen einem digitalen Praktikum geht oder vielleicht gibt es auch Unternehmen, die da ein Praktikum anbieten. Das ein Dreivierteljahr zu machen, ist natürlich das Ideale. Also nur das erleben wir eher selten, dass jemand, also von daher Herr Zienal, alles richtig gemacht, sich dann ein Dreivierteljahr mit beschäftigt, sondern wir haben eher die Last-Minute-Geschichten, wo dann vielleicht auf einmal dann noch Eltern Druck machen. Mhm. Was passiert denn jetzt mit dir? Was machst du denn eigentlich ab August oder September? Liegst du jetzt nur zu Hause faul rum oder was machst du jetzt? Und von daher ist dann so ein Impuls, ich sag mal, sich damit zu beschäftigen und dann zu gucken, was kann ich denn gut, was macht mir Spaß, welche Berufe oder welche Branchen können das sein und dann in Berufe reinschnuppern. Und da muss man auch immer ganz klar sagen, der einmal erlernte Beruf, das ist jetzt nicht mehr wie bei unseren Eltern oder Großeltern, den übe ich nicht 40 Jahre aus, sondern ich sag mal, was ich danach mache, ist aber völlig anderes. Ich kann auch, da habe ich ein Fundament und dann kann ich danach immer noch was anderes machen. Anderes studieren oder was anderes arbeiten oder eine zweite Ausbildung machen.
Jetzt haben Sie gerade die Möglichkeit eines Praktikums angesprochen, auch Kurzzeitpraktikum. Und da schauen wir uns mal die andere Seite an. Herr Voß hat uns angerufen und ist, wenn ich das richtig sehe, hier in meinem Eintrag Unternehmer. Guten Tag, Herr Voß.
Nee, ich bin nicht Unternehmer.
Nicht Unternehmer.
Ich bin angestellt in einem großen Automotive-Konzern. Also eigentlich das Gegenteil, aber passt eigentlich ganz genau trotzdem, denke ich, was er gerade gesagt hat zum Thema Praktikum. Reinschnuppern, was kennenlernen. Und ich habe jetzt gerade gesehen, wie furchtbar oder wie traurig das für einen bei uns Praktikanten abgelaufen ist, der gerade wenige Wochen da war und dann unser komplettes Team in Homeoffice geschickt wurde, zeitweise noch Kurzarbeit. Mhm. Und der wurde zwar bezahlt, aber das ist ja nicht Sinn der Sache bei einem Praktikum. Und ein Praktikum in einem Büroumfeld lebt davon, dass ein Praktikant vieles auch einfach nur mithört und mitkriegt. Oh, da geht jemand in eine Besprechung und sagt, da komm, darf ich mitkommen oder so. Weil gerade am Anfang Praktikant eigenständig natürlich sehr schwierig arbeiten kann. Und wenn der von in der frühen Phase nicht alle Leute gut kennengelernt hat, den einzubeziehen, ist natürlich echt schwierig. Und der hat uns allen echt leid getan, aber den per Telefon irgendwo immer einzubeziehen und jetzt wird überall das Homeoffice so propagiert, das ist für Praktikanten, glaube ich, eine ganz schwierige Nummer.
Ändert sich gerade, Herr Meier, die Situation für Praktikanten, so wie Herr Voß das gerade beschrieben hat?
Also das, was wir mitkriegen, ist, dass einige Unternehmen im Rahmen der Corona-Zeit aufgrund von Hygieneregeln etc. pp. Überhaupt keine Praktikanten genommen haben. Und natürlich auch, ich sag mal, in Homeoffice natürlich Schwierigkeiten sind. Aber ich glaube, dass viele Unternehmen auch wieder zurückfahren. Also ich sag mal, ich kann so sagen, wie es beispielsweise bei uns bei der IHK war, wir haben halt 12 Wochen fast alle komplett im Homeoffice gearbeitet und das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Also das Thema Homeoffice wird mit Sicherheit noch einen stärkeren Bezug haben oder einen stärkeren Teil haben, weil man auch gemerkt hat, dass es ja auf einmal auch geht. Natürlich ist das für einen Praktikanten schwierig, aber ich sag mal, beispielsweise in der Lehrwerkstatt, gewerblich-technischer Bereich oder ähnliches, da ist halt mit Homeoffice auch nicht viel. Da gehe ich mal davon aus, dass wir das, ich sag mal, auch spätestens nach den Sommerferien wieder dazu zu so einer Normalität auch da wieder zurückfinden werden. Und dann wird dann auch, und wenn ich auch einen Satz sagen darf, und auch Unternehmen haben ja Interesse daran, Praktikanten an sich zu binden, weil das der ideale Weg ist, den kennenzulernen, dazu gucken, ist der engagiert, kommt der morgens pünktlich, etc. pp. Und dann kann ich Ihnen jede Menge Unternehmen sagen, die hinter sagen, also ich bleibe jetzt mal bei Schülern, da gucke ich gar nicht, wenn der bei uns 2 Wochen Praktikum gemacht hat, sind mir die Mathe-Noten egal, wir kriegen den durch die Prüfung.
Herr Voß, wie haben Sie das denn erlebt mit diesem Praktikanten? Sie sagten, er tat Ihnen allen leid und niemand wusste so recht, was man mit ihm anfangen soll. Hatte der Zeitdruck? War der unter Entscheidungsdruck?
Genau das Gegenteil. Der Praktikant hatte eigentlich nichts zu tun. Ja, also er hat sich zwar bemüht, aber ihn nur per Skype dann irgendwie eine Aufgabe zu geben oder so, hat halt eigentlich in dem Umfeld, wo wir jetzt sind, stark im Büro, beziehungsweise dann alle eben nicht im Büro, hat es nicht funktioniert.
Ja. Wie ist das? Ja, bitte.
Sache, ich denke, das ist während der Zeit da von März, April, Mai eine Sondersituation. Also,
das stimmt ja, sicherlich, ja. Aber jetzt geht ja überall, wird es propagiert, dass viel mehr Homeoffice gemacht wird. Ich denke, viele Praktiker leben von der persönlichen Kommunikation und dem Treffen vor Ort. Aber ich gebe Ihnen schon recht, dass er sich hoffentlich dass er wieder deutlich entspannen wird. Er hat jetzt sicherlich die schlimmste Phase erwischt, wo auch jetzt noch viel Kurzarbeit mit dabei war.
Herr Wilbert, wenn Sie das so hören, haben Sie einen ultimativen Tipp, wie man im Moment ein gutes Praktikum findet?
Also im Moment geht es wieder mit den Praktikas. Also ich hatte auch einige, die ich betreut habe, die machen natürlich dann, wenn sie hier, sagen wir mal, einen Abiturient, der jetzt in der Jahrgangsstufe 11 ist und zu mir jetzt in die Beratung kommt, der geht nach dieser Beratung mit den Impulsen her und besorgt sich ein Praktikum und probiert diese Ideen auch aus. Und ich habe dann sehr viele Rückmeldungen bekommen, so im März, April, Mai, die mich anriefen und sagten, ich mache mir so ein bisschen Sorge, ich kriege überhaupt keinen Kontakt hergestellt und so weiter und so fort. Die Zeit war sicherlich sehr außergewöhnlich. Und ich merke aber jetzt, dass die Stimmen wieder leiser werden. Also die finden jetzt auch wieder ein Praktikum. Also ich weiß nicht, ob man das von Normalität sprechen kann, aber jetzt geht es wieder mit Praktikas. Ich glaube, sagen zu können im Moment, aber wie gesagt, da bin ich vorsichtig, im Moment habe ich den Anschein, es liegt hinter uns.
Ich streue an dieser Stelle mal kurz eine Mail ein, die uns erreicht hat von Ulrich Borkenhagen, dessen Schulabschluss schon eine Weile zurückliegt. Er sagt, vor über 50 Jahren stand ich vor einer ähnlichen Situation, mich nämlich entscheiden zu müssen. Und er hätte damals auch keine 5 Berufe angeben können, die ihn interessiert hätten, wohl aber etliche Berufe, die er bestimmt nicht wollte. Und nach dem langen Berufsleben, das er seither durchlaufen hat, unter anderem hat er dann hinterher noch Physik studiert und auch promoviert in diesem Fach, hat allerdings nie als Mathematiker oder Physiker gearbeitet, sagt er, junge Leute, ihr sollt machen, was euch Spaß macht. Das Weitere findet sich. Auch eine Strategie, mit der man vielleicht umgehen könnte. Herr Voß, danke Ihnen für Ihren Anruf. Jan Zinal, wenn Sie das hören, wie ist das in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis mit den Praktika? Gibt es da Erfahrungen in dieser Hinsicht?
Also speziell, ich besuche ja ein berufliches Gymnasium. Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig, in den Unternehmen nach Praktika nachzufragen. Also das scheint mir so, dass meine Kontrahenten da ein bisschen das sich als einfacher vorstellen. Ich sehe das sehr kritisch, weil auf dem Wirtschaftsgymnasium, wo ich besuche, ist die Zahl der Praktikumsstellen eher sehr begrenzt. Also da hilft eigentlich nur ein persönlicher Kontakt herzustellen, was viele nicht können. Meistens möchten die Schülerinnen und Schüler oder Freunde von mir auch in regionale Unternehmen. Ich strebe da eher immer weiter an den größeren Konzerne. Das gestaltet sich doch sehr schwierig. Also ich bin da sehr kritisch, was das in der Oberstufe betrifft.
Wir haben einen Vorschlag.
Darf ich da noch mal nachfragen?
Ja, bitte, bitte.
Herr Zinal, Sie haben gerade gesagt, Sie können das nicht. Warum können die das nicht?
Wie meinen Sie das? Entschuldigung.
Sie haben gesagt gerade, die Schüler könnten das nicht. Sie haben gesagt, man braucht persönliche Kontakte, um dann auf diese Menschen zuzugehen. Warum können das junge Erwachsene nicht?
Also zum einen müssen Sie das bedenken, da spreche ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin sehr im Tourismusbereich sehr interessiert. Wenn ich jetzt als Gymnasiast nehmen wir ein Beispiel, an ein Tourismusunternehmen schreibe, ich hätte gern Praktikumsplatz oder ich schaue mir die Stellen an. Also formulieren wir es andersrum, mit Sie können nicht. Klar, Sie können das schon, aber Sie kriegen nichts. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Unternehmen auf Praktikumsstellen gehe, entweder ist es für Werkstudenten oder für Auszubildende. Ja, so ist meine Erfahrung. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich besuche halt das berufliche Gymnasium und ich habe in den letzten 3 Jahren keinen Praktikumsplatz gesehen oder bekommen.
Würde es Ihnen denn helfen, Herr Zinal, wenn sowas zum Beispiel integriert wäre in den sozusagen schulischen Pflichtkanon? Silvia Amling hat uns das zum Beispiel gemailt. Sie sagt, eine Lösung könnte sein, die Berufsorientierung möglichst früh in der Schule durchzuführen und mit der Vorstellung der vielen Berufsbilder und auch noch hinzu regionale Gegebenheiten aufzuzeigen. Und dann sagt sie, 2 Praktika pro Schuljahr einfach integriert, die Jugendlichen an den Arbeitsmarkt heranführen. Das wäre ein Weg?
Das wäre ein Weg, aber Sie müssen bedenken, in unterschiedlichen Bundesländern, unterschiedlicher Bildungsplan. Also das jetzt festzulegen auf eine Zahl, da behute ich mich jetzt erstmal ein bisschen. Aber den Weg unterstütze ich sehr. Ja, also Berufsorientierung sollte frühzeitig stattfinden.
Herr Wilbert, machen auch einen Haken da dran? Wäre ein guter Plan?
Ja, ich meine, jetzt, Herr Ziener, ich freue mich, sind Sie ja schon ganz auf meiner Seite. Also sprich irgendwo vielleicht, dass man doch mal nachdenkt, die Struktur der Berufsorientierung an Schulen, auch beispielsweise Praktika sind sehr, sehr wichtig. Das, was Sie gesagt haben, Herr Ziener, eben der Entscheidungsbildungsprozess, der sollte natürlich durch zielorientierte Praktika verstärkt werden, das Richtige zu machen, was man wirklich will. Und dazu sind auch Praktika unbedingt notwendig. Aber Sie haben auch gleichzeitig gesagt, eben Herr Ziener, da gibt es sehr viele Lernziele in der Schule und da bleibt dann wenig Zeit. Und ich habe manchmal so den Eindruck, als ob das nicht so wichtig wäre in Schule und dann kippt das hinten über. Ich halte das aber für die Anschlussfähigkeit und nicht für den Abschluss, sondern es muss ja auch eine Anschlussfähigkeit da sein. Halte ich das für sehr wichtig, Praktikas zu integrieren?
Ja klar halte ich das für sehr wichtig, aber ich habe den Bildungsplan nicht geschnürt.
Sie werden trotzdem noch ziemlich gute Freunde, glaube ich, in dieser Sendung, was die Strategien angeht. Ich würde gerne noch einen Hörer mit dazu nehmen. Henning Paulmann hat uns angerufen und er meldet sich aus Berlin und bringt, glaube ich, eine besondere Zielgruppe mit ins Gespräch. Guten Tag, Herr Paulmann.
Ich grüße Sie.
Was möchten Sie beitragen? Was hat Sie gereizt, ja, also, anzurufen?
Ja, also es geht mir um Folgendes. Also ich bin Bildungsberater hier in Berlin seit vielen Jahren und ich betreue insbesondere natürlich Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund. Mhm. Und ich möchte Sie bitten, in Ihrer Diskussion nicht zu vergessen, dass gerade diese Zielgruppe jetzt wirklich abgehängt werden gerade. Denn es finden keine Beschulungen mehr statt in Willkommensklassen und die Leute können nicht mehr in Integrationskurse gehen und so weiter. Diese Zielgruppe droht abgehängt zu werden und da muss man, glaube ich, schon einen gewissen Fokus drauf legen. Denn wenn diese Zielgruppe erst einmal abgehängt ist, dann werden sie in der Schattenwirtschaft landen und für ewig. Und das kann ja nicht unser gemeinsamer Wille sein.
Herr Mayer, welche Rolle spielen Kinder und Jugendliche, die, wie wir gerade gehört haben, dann eben mit Flucht- und Migrationshintergrund nach einem eigenen Weg, nach einer eigenen beruflichen Karriere suchen, bei Ihnen in der Arbeit und wie reagieren Unternehmen darauf oder Industrie- und Handelskammern?
Also ich würde dem Herrn Paulmann ein entschiedenes Jein entgegenwirken oder entgegensagen. Also es ist wirklich so, dass teilweise das Thema Migranten und vor allen Dingen auch Geflüchtete jetzt so ein bisschen runtergefallen ist, weil man sich um Corona und um Abstandsregelungen etc. gekümmert hat. Aber ich glaube, dass das zu kurzsichtig ist. Also ich glaube, dass auch die Erfahrung haben wir selber gemacht. Also ich betreue jetzt das Thema jetzt vor allem Migranten und auch Geflüchtete seit mehreren Jahren ganz intensiv. Und wir haben auch eigene Vermittler bei uns in Köln beispielsweise, die sich nur um Migranten beziehungsweise nur um Geflüchtete kümmern. Und da bin ich weiterhin der Meinung, bei aller Diskussion, die es darüber gibt, dass es da viele Perlen gibt. Also man muss die natürlich, das A und O ist und bleibt die deutsche Sprache. Und das ist natürlich dann ein großes Problem, wenn dann die internationalen Förderklassen, so heißen es in NRW, dann nicht beschult werden. Das heißt, sie lernen auch kein Deutsch, beziehungsweise ist vielleicht auch die Selbstmotivation dann vielleicht ein bisschen geringer. Also es ist schon ein Problem, dass wir den Personenkreis nicht abhängen. Aber zum Beispiel wir in Köln machen da gute Erfahrungen mit. Aber es ist auch sehr betreuungsintensiv. Und sie haben dann wirklich auch Unternehmen, denen ist das weiterhin egal. Also die nehmen auch einen Geflüchteten oder Ähnliches. Und es gibt auch durchaus Unternehmen, die sagen, also ich habe jetzt erstmal Corona andere Sorgen. Und dann bleibt das Thema Geflüchtete. Oder vielleicht nehme ich einen mehr, der dann ein Geflüchteter ist, den ich vielleicht sonst on top genommen hätte, nehme ich vielleicht jetzt nicht. Also das ist mit Sicherheit ein Problem. Wir versuchen, dem entgegenzuwirken. Normalerweise auch mit ganz gutem Erfolg, weil auch die Personen, die wir vermitteln oder beziehungsweise die wir vermittelt haben, weil ich da weiß, dass die auch, ich sag mal, unser erster Fall war ein Geflüchteter aus Ghana, der hat in diesem Jahr die Prüfung absolviert und mit einer guten 3 als Industriemechaniker mit Schwerpunkt Schweißtechnik, also der wird mit Kusshand übernommen. Das Problem ist dann nur, und dann kommen wir in eine ganz andere Diskussion, ist jetzt der Duldungsstatus beziehungsweise der Aufenthaltsstatus. Aber das ist weiterhin eine wichtige Gruppe, um unseren, da bin ich wieder beim Thema Fachkräftebedarf, zukünftig zu decken. Und von daher müssen wir alle gucken, dass wir diese Personengruppe nicht abhängen. Und von daher ist das, was Herr Paulmann sagt, völlig richtig.
Herr Paulmann, was muss denn da tatsächlich konkret passieren, wenn Sie sagen, wir dürfen die nicht vergessen, diese Gruppe?
Naja, man muss sie wirklich an die Hand nehmen. Also ich spüre in meiner Beratungspraxis tatsächlich, dass es eine große Verunsicherung gibt bei dieser Zielgruppe. Und dass sie natürlich auch immer noch in der Not sind, unbedingt jetzt ganz schnell Geld verdienen zu müssen. Mhm. das bringt sie natürlich in Ecken rein, wo wir sie nicht hinhaben wollen. Und da braucht man Betreuungsleistung für. Also man muss auf die Leute zugehen und man muss ihnen sagen, hier, das ist deine Perspektive. Also zum Beispiel Lehrstellenbörse von der IHK in Köln oder hier in Berlin. Das sind deine Angebote, die kannst du annehmen. Und wenn du das machst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber suche dir bitte keinen anderen alternativen Weg. Das ist, glaube ich, eine wichtige, zentrale Sache.
Da ist Herr Meier wahrscheinlich direkt bei Ihnen.
Ich vermute. Da bin ich völlig, also wie gesagt, wir haben ja die Angebote. Also wir haben spezielle Vermittler, die sich nur um Personen kümmern, die einen Migrationshintergrund haben. Und wir haben spezielle Vermittler und auch spezielle Angebote für Personen, die einen Fluchthintergrund haben, weil das auch spezielle Fragestellungen sind und auch vor allen Dingen bei Geflüchteten auch bestimmte rechtliche Fragestellungen notwendig sind, die man dann wissen muss und die teilweise schon relativ diffizil sind. Also die sind aber wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber wir machen damit gute Erfahrungen und wir vermitteln die auch. Also es ist nicht so, aber es ist wirklich so, wie Herr Paulmann auch sagte, man darf, die müssen Geld verdienen, aus verschiedenen anderen Gründen noch. Und weil die vielleicht noch die Familie irgendwo unterstützen. Also von daher, und das A und O ist die Sprache. Und wenn jetzt seit, weiß ich nicht, je nachdem, welcher Berufskolleg oder wo auch immer sie sind, die internationale Förderklasse nicht stattgefunden hat, dann haben die natürlich wieder ein Problem, Deutsch zu sprechen.
Was ich da raushöre, ist, wenn jemand in dieser Situation ist, eigentlich für alle, die sich für die eigene Berufskarriere interessieren, sie sollten tatsächlich Beratung auch einfordern bei den Industrie- und Handelskammern, bei den Handwerkskammern möglicherweise, vielleicht bei den Studienberatungen. Herr Wilbert, an welcher Stelle wird es dann so speziell, dass man als allgemein orientierter Coach und Studienberater oder Berufsberater nicht mehr mit einsteigen kann, dass man abgeben muss?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Studienberatung denken, dann ist es natürlich wichtig, wenn jetzt jemand eine Idee hat, wohin er gehen möchte und er möchte den Weg eines Studiums beschreiten, dann ersetzt meine Beratung jetzt nicht eine Studienberatung. Eine Studienberatung setzt sich damit auseinander, örtlich gegeben durch den Studiengang, wie genau der Studienverlauf ist und dass man auch guckt, letztendlich sehe ich mich wirklich interessiert, wenn ich jetzt mal in die Inhalte schaue und das zum Beispiel, was der Herr Zienal studiert, ist ja ein Stückchen, ich dezimiere das jetzt, ich meine das jetzt nicht so, Fremdsprachen verbunden mit Betriebswirtschaftslehre. So, und letztendlich, wenn man dann mal in die BWL reinschaut und würde jetzt in so einer Studienberatung mal gucken, was sind denn die Studieninhalte, dann möchte man letztendlich durch so eine Studienberatung, und die ersetze ich auf keinen Fall, da möchte man ja erreichen, dass man sich mit den Inhalten auseinandersetzt. Und das ist nach wie vor notwendig.
Zienal, dazu, Sie sind angesprochen worden und es geht jetzt natürlich nicht darum, Ihren Studiengang zu verteidigen oder den gewählten, sondern zu schauen, welche Strategien lassen sich tatsächlich für Berufswahl im Moment ausloten.
Also ja gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich bin der Meinung, dass man das alles digital machen müsste. Also die Studienberatung, sowohl die Berufsberatung, aufzuzeigen nach dem Schulabschluss, was werden der erste Grundbaustein? Ja, was möchte die Person? Ausbildung, dualer Studiengang, was ist denn das auch? Also manchen Schülerinnen und Schülern muss man das auch bundesweit erklären. Deswegen bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen zwiespaltig. Also ich finde, man hätte manche Sachen digital machen können, auch zum Beispiel so ein Bewerbertag oder so. Aber gut, jetzt ist eh für das Wintersemester fast alles gelaufen, würde ich jetzt mal salopp sagen. Ja,
das haben wir. Haben wir über Berufsberatung gesprochen, wir haben über Praktika gesprochen. Wir haben eine Anruferin, die, glaube ich, noch einen weiteren Aspekt mit in die Debatte einbringt. Petra Hoffmann hat sich gemeldet. Guten Tag, Frau Hoffmann.
Guten Tag. Guten Tag.
Erzählen Sie.
Ja, also ganz kurz, das ist ja zum Ende der Sendung. Für mich, ich habe einen 20-jährigen Sohn, der im Rahmen der Schulausbildung, also Abitur, seinerzeit auch einen Praktikumsplatz gesucht hat. Die müssen wir so 2 Wochen dann machen. Und ich habe dann festgestellt, dass selbst Weltmarktführer in Bereichen, die technisch, die also Fachkräftemangel haben oder da zumindest darüber klagen, nicht gewillt sind, jungen Leuten ein Praktikum anzubieten. Mhm. So, er hat dann bei dem Mittelständler was gefunden, was super ist, aber der Mittelstand muss immer alles stemmen und die großen Unternehmen machen dann nichts, obwohl sie eigentlich aus meiner Sicht die Kapazitäten hätten. Auch gerade wenn sie vor Ort im Grunde als mittelständisches Unternehmen von der Größe eingesortiert sind. Das andere ist eine Anregung, die ich hätte insgesamt ans Handwerk, da wo ja auch immer über Fachkräftemangel geklagt wird. Immer wird über Praktika geredet. Die jungen Leute, wenn die 15 oder 16 sind, die haben noch ein anderes Interesse. Die wollen nämlich auch ein bisschen Geld haben, damit sie ihre Hobbys oder so finanzieren können. Und es wäre aus meiner Sicht eine viel bessere Variante, richtig Ferienjobs anzubieten und das viel aktiver zu propagieren. Und wenn die dann, keine Ahnung, 6,50, 7, 7, 8, 8 Euro oder was auch immer dann die Stunde bekommen, das ist ja kein Mindestlohn erforderlich, dann hätten die Jugendlichen auch einen monetären Anreiz, würden vielleicht mehr nicht nur eine Woche, sondern vielleicht zwei Wochen da bleiben und würden auch aktiver sozusagen ins Berufsleben integriert werden können.
Ein getarntes Praktikum gewissermaßen, ja, als Ferienjob getarnt.
Durchaus Ferienjob. Mein Sohn hat das 4 Jahre lang gemacht, ja. Der hat erst am Gartenlandschaftsbau mit 15 angefangen, 2 Wochen, einfach auch mal um zu merken, dass das doch nicht so einfach ist, die Kohle zu verdienen, ja, einfach auch um wirklich materiell zu erfahren, was bedeutet es, wenn mir ein Kollege sagt, ich verdiene nur 11,50 Euro die Stunde, dann, also das macht ja was mit einem. Mhm. Und dann eben ist er später zum Dachdecker gegangen und dort hat er mehrere Jahre lang, mehrere Wochen dann jedes Mal einen Ferienjob gehabt. Und
ist er jetzt auch Dachdecker geworden?
Nein, er ist nicht Dachdecker geworden, aber er hat sich, er ist dann Industriemechaniker, er ist jetzt auf dem Weg zum Industriemechaniker. Aber ganz sicher war diese handwerkliche Tätigkeit im Betrieb, im ganz normalen Mitgehen, nicht als Praktikant so nach dem Motto, du bist ja eh sozusagen nichts wert, du guckst mal für eine Woche, sondern mitgehen und sich aktiv dann im Unternehmen dann eben auch als Arbeitskraft bewähren, 8 Stunden am Tag. Das war total wichtig und das wird viel zu wenig gemacht. Ich glaube, dass da mit einem relativ geringen Aufwand viel erreicht werden könnte, auch damit die jungen Leute einfach verschiedene Jobs vielleicht in den Sommerferien sich angucken können. Wenn nachher ein paar hundert Euro dabei hängen bleiben, ist das nochmal ein ganz zusätzlicher Anreiz, als zu sagen, naja, die 3 Wochen fahre ich jetzt lieber mit Mama oder Papa irgendwie, was weiß ich, nach Malle oder so. Mhm. Also ich glaube, da könnte man viel mehr machen und auch viel mehr Interesse wecken. Ja, und das ist gerade seitens des Handwerks, finde ich total interessant, dass das nicht mehr angeboten wird.
Ist auf jeden Fall angekommen, die Anregung, Frau Hoffmann. Herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Wenn ich da kurz einhaken darf.
Ja. Bitte schön, Herr Mayer.
Also das ist ja genau das, was wir Unternehmen empfehlen. Also unter dem Motto, da hat jemand ein Praktikum gemacht und dann gibt es vielleicht irgendwie, sucht er vielleicht einen Ferienjob. Da gibt es ja nichts Idealeres, als wenn das ein guter Bewerber ist und eine gute Bewerberin ist, denen das anzubieten. Also das Bessere kann ja gar nicht passieren, dass ich denen nochmal mehr angucken kann. Und dann am besten biete ich dem hinterher einen Ausbildungsplatz an, da sind beide glücklich. Also ich kann Ihnen sagen, Frau Hoffmann, die pfiffigen Unternehmen, vor allen Dingen die vielleicht etwas kleineren, die es schwerer haben auf dem Ausbildungsmarkt oder auf dem Bewerbermarkt auch, also da kann ich mehrere sagen, die das so machen, also weil sie damit gute Erfahrungen gemacht haben. Und das ein oder andere große Unternehmen hat vielleicht, ich sag mal, die Probleme nicht, weil sie noch genug Massen an Bewerbungen haben.
Herr Wilbert, ganz kurz dazu auch.
Ja, gerne. Also zum einen erlebe ich doch die Anzahl der Schüler, die nebenbei noch irgendwelche Jobs haben, die wird immer größer.
Das findet also schon diese Art von Orientierung statt, sagen Sie.
Ja. Ja, und zwar das, was Frau Hoffmann sagt, ich hoffe, Frau Hoffmann ist noch zugeschaltet. Ich kann also nur das unterstützen, was Frau Hoffmann eigentlich für mich damit auch sagen möchte, ist, wir brauchen nicht nur die kognitive Intelligenz, sondern wir brauchen auch praktische Intelligenz. Und das mündet eigentlich in einen ganz einfachen Satz. Die Unternehmen schreiben in ihren Stellenbeschreibungen, wir suchen den Hochschulabsolventen mit 3-jähriger Berufserfahrung. So, und das sagt aus, wir brauchen jetzt nicht nur die Leute, die denken, sondern es ist nicht damit geholfen, nur rein theoretische Erfahrung zu haben. Hm. Wir brauchen auch Lebenserfahrung und auch Arbeitserfahrung.
nehmen wir das tatsächlich als Schlusssatz dieser Sendung, den Aufruf nämlich, sich frühzeitig zu orientieren, auf vielfältige Art und Weise die Augen und die Ohren offen zu halten, selber aktiv zu werden, Beratung einzufordern. Alles das Strategie, Bausteine, wenn es darum geht, die eigene Zukunft, die Zukunftsperspektiven zu gestalten. Campus und Karriere an diesem Samstag geht zu Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Jan Cinal, dass Sie da waren von der Bundesschülerkonferenz, Johannes Wilbert, Leiter des Instituts für Berufswahl in Wetter an der Ruhr und Christopher Meyer, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer zu Köln. Mein Name ist Armin Himmelrath. Ich räume jetzt hier das Studio. Ihnen noch einen schönen Tag hier im Deutschlandfunk.